wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir ausgenutzt werden, dann handle ich komplett anders. Dann werde ich auch korrupt werden, weil ich mich selbst bereichern werde. Dann werde ich meine Wohlhabenden oder meinen Wohlstand werde ich nur noch teilen mit Menschen, denen ich vertraue. Wir werden praktisch in ein clanartiges System zurückfallen, was zum Nachteil aller ist.
Ich hätte große Sorge, dass wir eben dieses Bildungsniveau nicht haben, um voraussetzen zu können, dass eine toxische Information oder eine gefährliche Kampagne nicht wirklich zu dem führt, was wir 1933 oder 1939 erlebt haben.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Du sprichst von algorithmischem Tribalismus. Was genau meinst du damit?
Ich meine, dass Antworten auf die gesellschaftliche Misere immer wieder, manche mögen es radikale Ideen nennen, aber ich sage einfach mal Ideologien dazu, attraktiv machen. Ich glaube, wir haben uns ideologisch eigentlich auch in den letzten 30 Jahren abgeschafft. Also es gab ja sehr viele Angebote, die sind im 19. Jahrhundert entstanden. Der Faschismus hat sich relativ schnell aufgelöst. Dann gab es den Kommunismus und den sagen wir mal, Liberalismus. Der Kommunismus hat quasi einen wirtschaftlichen Scheitern verloren und dann ist irgendwie der Liberalismus übrig geblieben, wobei dann der irgendwie mit sehr sozialistischen Dingen verschweißt wurde in Europa und dann ist irgendwie eine gewisse Einheitsideologie herausgekommen. Ich kann sehr wenige Systeme erkennen auf der Welt, selbst außerhalb von Europa, die eigentlich so absolut unterschiedlich sind zu unserem. Und jetzt, wo wir eben wissen, es ist vielleicht, der Wohlstand ist endlich und es geht eher bergab, werden wieder Alternativen für Menschen sympathisch. Und dieser Tribalismus entsteht dadurch, dass er durch Algorithmen eigentlich, mir fehlt das deutsche Wort, enhanced, verbreitet, verstärkt wird. Ich kann mich auf TikTok mit einem neuen Account anmelden, komplett weißer Account, da sind noch keine Daten von mir drinnen. Ich swipe 20 Minuten und ich kriege genau das, was ich mir eh schon denke. Und der Algorithmus kennt mich und wird mich immer tiefer in diesen Schlund hineinziehen. Und das ist das, was ich mit Tribalisierung oder tribalem Wesen meine von Algorithmen. Die befeuern das und machen uns wieder zu einer Art kulturkämpferischer Gesellschaft, die gegeneinander arbeitet und nicht zusammen.
Das Scheitern oder das zum Teil oder das teilweise Scheitern unserer Gesellschaft wird von manchen auch durch den Verlust von Werten begründet. Ja, und Werte sind ganz oft aus verschiedenen Religionen gekommen und dort, wo wir heute noch funktionierende Gesellschaften finden, je nachdem, was man als funktionierend bezeichnet, aber funktionierende Gesellschaften haben als Basis eine Religion.
Würde ich abstreiten? Also ich würde es insoweit abstreiten, als dass womöglich wir andere Religionen haben, die wir als solche nicht begreifen. Ich bin nicht religiös, ich war es nie. Ich war Teil der katholischen Kirche, weil ich getauft wurde, bin ausgetreten. Ich halte mich nicht für ein amoralisches Wesen. Ich kann Moral aus anderen Herkünften beziehen, als aus der Religion.
Aber es geht nicht um Moral, es geht um Werte. Es geht um Wertegerüste.
Die Wertegerüste, finde ich auch, kann ich mir aus der Aufklärung holen. Nur die wenigsten Staaten der Welt, da gebe ich dir schon recht, haben die Aufklärung jemals in die Breite der Bevölkerung durch Bildung einfließen lassen. Da stiftet sich dann doch sehr viel auf Religion. Ich würde aber sagen, die Staaten, die immer stärker die Religion in den Vordergrund stellen, sind die, die nicht funktionieren. Und ich meine das deswegen so, weil, oder vielleicht sind das auch zwei Prozesse, die nichts miteinander zu tun haben, aber gleichzeitig passieren. Der einzige Marker, der wirklich reliabel ist für gesellschaftlichen Erfolg, ist das interpersönliche Vertrauen. Wir kennen oder wir kannten uns bis vor 20 Minuten nicht. Ich komme hier in diesen Raum herein, mache einen Podcast mit dir. Das heißt, wir betreiben sozusagen jetzt etwas, das für uns beide hoffentlich einen Vorteil bietet. Ich vertraue darauf, dass ich nicht von dir ausgenutzt werde. In wie vielen Gesellschaften gibt es eine Kooperation unter Menschen, die einander kennen, nur sehr, sehr schwierig oder gar nicht. Es gibt sehr viele Gesellschaften, das wirkt für uns in Europa absurd, aber sehr viele klangestützte Gesellschaften, die sich nicht auf der Skala von Hunderttausenden oder Millionen Menschen organisieren können, die werden nie gesellschaftlichen Erfolg haben. Das ist die eine Sache, die wir in Europa noch sehr vielen anderen voraus haben, dass wir sowas wie interpersönliches Vertrauen haben. Das aber auch immer stärker leidet darunter, dass viele die Wahrnehmung haben, da gibt es viele Leute, und das ist dann häufig auf dem rechten politischen Ufer so, gibt es sehr viele Leute, die halten sich nicht an unsere Regeln, die kommen hierher und nützen uns aus. Auf der linken politischen Seite dann ist die Frage eher eine von oben und unten, ein klassenkämpferisches Argument. Und die Mitte, die vielleicht noch dieses interpersönliche Vertrauen in sich trägt, wird immer kleiner. Und das ist die Problematik. Wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir ausgenutzt werden, dann handle ich komplett anders. Dann werde ich auch korrupt werden, weil ich mich selbst bereichern werde. Dann werde ich meine Wohlhabenden oder meinen Wohlstand werde ich nur noch teilen mit Menschen, denen ich vertraue. Wir werden praktisch in ein clanartiges System zurückfallen, was zum Nachteil aller ist.
Aber wenn die Polarisierung so stark ist, und das ist sie ja, und deswegen haben wir auch zusammen stärker gegründet, warum ist es dann nicht möglich, über Algorithmen Menschen wiederum in die Mitte zurückzuführen?
Ist möglich, wird nur zu schlecht gemacht.
Und wäre das ein Auftrag, das zu tun? Wäre das auch ein Auftrag an Medien?
Das ist die Frage. Ich glaube, Medien müssen wir darüber diskutieren, vielleicht welche. Wie gesagt, ich vollziehe diese Trennung dann doch sehr radikal, dass ich sage, Information muss von aktivistischen Umtrieben oder von Meinung getrennt sein. Für mich wäre es jetzt Status 2025 nichts, weil ich sage, ich sehe mich nicht in der richtigen Position. Aber es gibt sicher sehr viele Menschen, hoffentlich, die sich selbst in der Position sehen, und dann kann man das definitiv auch machen. Und man müsste sich ja nur der Werkzeuge bedienen, die die politischen Ränder verwenden und mit seinen eigenen Themen bespielen, und das würde hundertprozentig funktionieren.
Ja, aber das wäre doch ein gesellschaftsrelevanter Versuch, weil am Ende des Tages ist die Frage, wie man diese Menschen aus ihren Echokammern zurückholt. Und ich glaube, es gibt ja zumindest objektivierbar, gibt es ein Gesellschaftsbild, das wir alle gerne, in dem wir alle gerne leben möchten. Und das ist, fängt an bei einer Positionierung der Mitte, wir sind nicht fremdenfeindlich, wir sind nicht frauenfeindlich, wir sind nicht ausländerfeindlich, wir sind nicht antisemitisch, wir sind, ich weiß nicht, was alles nicht, wir sind aber auch, man kann es auch positiv formulieren, was wir alle sind.
Das müsste man aber.
Ja, und das ist aber genau der Punkt, jetzt, wie gesagt, könnte man doch genau diese Positionierung, wenn wir sagen, okay, wir verständigen uns darauf, was wir gerne hätten und was wir auch nicht mehr wollen, eben keine Extrempositionen, weder links, also wir wollen keine Kommunisten hier, weil wir auch da wissen, dass es gescheitert ist. Wir wollen auch keine rechtsextremen Positionen, weil wir wissen, dass es gescheitert ist, und wir wollen uns nicht einsperren und wir wollen uns nicht als fremdenfeindlich und antisemitisch positionieren.
Ich meine, das ist zu schwach. Also die Ablehnung von Dingen, das rein negative Framing, was dir jetzt doch näher lag, weil du hättest ja gewissermaßen die Frage auch anders stellen können, aber es fiel dir bei weitem leichter, was wir alles nicht sind. Aber was sind wir dann? Ich glaube, dass wir insofern in der Mitte eine ideologische Krise haben, wo wir uns sehr schwer, weil wir für uns vielleicht auch nicht trauen, sagen können, was wir denn dann anstelle dessen sind. Gesellschaften zu einen, historisch betrachtet, hat immer was mit Werten zu tun. Ethnisch ist, glaube ich, heute ein bisschen outdated. Wir sind ethnisch nicht mehr so rein. Wir waren es wahrscheinlich auch nie. Das war immer eine Illusion. Traditionell, religiös, durch Sprache, durch Mythen, Riten, Glaubenspraktiken, was auch immer, Essen, Trinken. Diese Dinge müssen wieder in den Vordergrund gestellt werden, und wir bräuchten praktisch eine Neudefinition von Österreich, vielleicht auch eine Neudefinition von Europa. Ich glaube, dieses rein pragmatische, wir müssen jetzt, obwohl wir anderer Meinung sind, zusammenhalten, um die Radikalen zu verhindern, das geht 2-3 Wahlen lang. Und dann sind die Radikalen soweit normalisiert, weil sie immer noch da sind, dass halt irgendwann mal der Volkskanzler zum Kanzler wird. Durch Angst schaffen wir es nicht mehr. Durch Ablehnung schaffen wir es nicht mehr. Wir müssen selbst für etwas stehen und nicht nur gegen etwas. Und das ist vielleicht ein hartes Wort. Wenn man nur gegen was ist, ist das ein bisschen jämmerlich.
Nein, das ist genau mein Punkt. Deswegen sind wir ja auch nicht gegen etwas, sondern wir sind für etwas. Also wir sind eben weltoffen. Wir wollen bestimmte Positionen, glaube ich, stärken und nicht gegen Positionen sein. Aber nichtsdestotrotz, wie kann man es machen, ohne zu belehren?
Ich glaube, es wird nicht ganz ohne Belehren gehen. Ich glaube aber auch, dass zutiefste menschliche Regungen, Neigungen, Wünsche einfach befriedigt werden müssen. So im Nachhinein betrachtet, wir haben sehr viele Lehren aus dem Nationalsozialismus gezogen, aber vielleicht die wichtigste nicht. Nämlich im Sinne, wie konnte der aufsteigen? Was waren die Versprechen, die man gegeben hat, die man auch insoweit gehalten hat, dass sich dass sich dieses System so aufbauen konnte. Es war nicht so, dass die Macht übernommen haben, dann sofort mördermäßig restriktiv wurden und alle anderen verboten haben. Ja, die politischen Ideologien wurden dann schon langsam abgeschafft, aber das auch mit einem Backing weiter Teile der Bevölkerung, vielleicht sogar der Mehrheit. Und das ging deswegen, weil sie haben wohl Wohlstand versprochen, den es davor nicht gab, aber es war vor allem das gemeinsame Leid, das ein Versprechen war, viel mehr als das eines, bei uns wird Honig und Milch fließen. Also gewissermaßen, wir wissen ja, in welcher Lage wir uns in Europa befinden. Und wenn man den Menschen jetzt sagt, also wir müssen die Radikalen verhindern, das ist noch immer das Allerwichtigste, ist es nicht so gut, wie zu sagen, hey, wir sind jetzt zunächst einmal ehrlich über den Umstand, in dem wir uns befinden. Es wird Opfer verlangen, wieder aufzusteigen, aber wir können uns aufeinander verlassen. Und diese Polarisierung, auch wenn es sie in sehr vielen Ländern von Europa gibt, es gibt manche Staaten, da gibt es sie in dieser Form nicht. Mhm. Zum Beispiel in Dänemark. Mhm. Und wenn man sich dort die politische Kultur anschaut, die dadurch geprägt ist, dass es im Parlament 12, 13, 14 Parteien gibt, wo es permanent auf eine Konsensbildung hinausläuft, das ist eine ehrlichere Politik, es ist eine offenere Politik, es hat Allianzen, die sich bilden, die sich wieder zerstören, die sich wieder neu bilden, andere Allianzen. Das heißt, es ist weniger politischer Frontenkampf, den wir ja in Österreich durch Clubzwang und durch die kleine Anzahl an Parteien relativ noch immer haben. Also es ist auch eine kulturelle Frage, wie man das lebt, und dann kann man das den Menschen auch anders, dann kann man auch die Partizipation von Menschen eher erwarten, wenn man ihnen irgendwo etwas gibt, was es wert ist, teilzunehmen und nicht nur Befehlsempfänger zu sein.
Was ist das Durchschnittsalter deiner Follower?
Es ist schwierig zu sagen, die größte Alterskohorte ist zwischen 25 und 34.
Und was sagst du jemandem, wenn er sagt, ich wähle jetzt Protest, alle Lügen, alles Unsinn, ich wähle jetzt Protest, egal ob jetzt die eine oder die andere Seite?
Das war für weite Teile meines Lebens ich selbst. Und ich sehe es in mancher Hinsicht noch immer so. Ich bin womöglich meiner Ideologie nach, die ich nicht an die große Glocke hänge, aber um es auch einmal gesagt zu haben, ich bin ja sehr libertär angestrichen, insofern Radikalreformer, insofern Dinge sind wohl in Österreich manchmal noch reformierbar, manche Dinge sind nur noch zerstörbar. Ich glaube nicht, dass die WKO reformierbar ist. Ich glaube, dass die WKO zerstörbar ist. Ich glaube auch, dass die Pflichtmitgliedschaft und sehr viel, was österreichische Realverfassung bedeutet, wie beispielsweise die Wichtigkeit der Bundesländer, der Föderalismus, ist nur noch zerstörbar, ist nicht reformierbar.
Ist der ORF reformierbar?
Auch der ORF ist, glaube ich, nicht reformierbar.
Da sind wir aber ganz schnell in deiner Diskussion, reformieren, zerstören von Strukturen oder zerstören von Inhalten, würde dann sofort der Aufschrei kommen, der will den freien Journalismus, die freie Meinung, die Meinungsäußerung abschaffen.
Das sind Schutzargumente meiner Meinung nach. Also nur weil ich etwas zerstöre, heißt ja nicht, dass danach nur noch verbrannte Erde übrig bleibt, sondern ich kann ja auf den Ruinen etwas Neues erschaffen, was hoffentlich besser ist.
Nein, du läufst ja bei mir offene Türen ein. Ich bin ja total dafür. Ja. Ich finde auch im Zeitalter der Digitalisierung, wo jeder 14-Jährige bessere Handyvideos schneidet als der ORF mit 7 Kameraleuten, braucht es diese Strukturen einfach nicht
und
mehr.
Und auch nicht falsch verstehen. Der öffentliche Auftrag soll existieren, aber er soll nicht durch den ORF alleine getragen werden.
Sondern?
Wir können öffentliche Ausschreibungen machen und dann kann sich jeder Mensch, und ich meine das wirklich so, nicht nur einige auserwählte Medienunternehmen, sondern wirklich jeder Mensch in Österreich in einem hoffentlich transparenten Verfahren um öffentlich-rechtliche Aufträge beim, ich glaube, das Medienministerium liegt im Vizekanzleramt, bewerben. Und,
du brauchst den Gewerbeschein von der WKO.
Ja, auch das hoffentlich dann nicht mehr. Und dann stellen wir den Journalismus, den öffentlich-rechtlich geförderten Journalismus, auf möglichst breite Beine und die Menschen partizipieren mit. Das ist das idealtypische Beispiel, wie ich es mir ausmale. Wir sind von der Realität weit weg.
Und wer finanziert es? Wie finanziert sich diese neue Medienlandschaft, die du gerade skizziert hast?
Ja, meinetwegen im Idealszenario genossenschaftlich. In einem realistischen Szenario wahrscheinlich durch Zwangsbeiträge noch immer.
Sind wir aber relativ nahe wiederum am Kommunismus, oder?
Ich finde, die Genossenschaft ist selbst aus einer libertären Position nichts Böses. Uns wird immer vorgeworfen, wenn ich sage, wir sollten nur noch 5 Ministerien haben und wir sollten den Menschen die Steuerlast abnehmen und wir sollten viel weniger Steuern zahlen. Deswegen müsste der Staat dann natürlich auch weniger machen, weil er sich nicht mehr leisten kann. Wird immer vorgeworfen, ja, aber dann wird ja alles privatisiert und alles ist for profit und das ist ja ganz böse. Und ich sage dann immer, nein, nein, also so sehe ich es nicht. Es geht darum, dass die Genossenschaft als Organisationsform beispielsweise, und ich glaube, das kann man nicht abstreiten, im Wohnbau sehr gut funktioniert. Warum funktioniert sie gut?
Solange sie nicht parteipolitisch dominiert wird.
Ja, auch da bin ich absolut bei dir. Genossenschaft bedeutet auch, dass Menschen einen Anteil an dem haben, was da gemeinsam organisiert wird. Das heißt, sie fühlen einen anderen Sense of Urgency, fühlen eine andere Art und Weise, involviert zu sein. Sie sind nicht nur Befehlsempfänger oder Konsumenten, sondern sie sind Mitkreatoren dieser Sache. Und dann, wenn Menschen eine Verantwortung verspüren, dann wird auch meiner Meinung nach das Produkt besser. Und deswegen nicht for profit, sondern genossenschaftlich sollten wir viele Dinge, die der Staat heute übernimmt, organisieren. Und sie wären wahrscheinlich am Ende des Tages besser organisiert, als wenn es der Staat macht.
Witzigerweise ist das ja jetzt sogar die Basis der Kammern. Die sind ja genauso gegründet worden, ja, eigentlich als Non-Profit-Organisation. Sind natürlich, haben sich massiv entkoppelt von dort. Ärztekammer, Arbeiterkammer, WKO, wie sie alle heißen.
Sind Selbstzwecke geworden.
Sind Selbstzwecke und Bürokratiemonster geworden. Was ist die digitale Verantwortung?
Habe ich das jemals gesagt?
Nein, aber ich frage dich,
ja,
was ist die digitale...
Weil mir das Wort das erste Mal unterkommt.
Deswegen was ist die digitale Verantwortung, die wir alle haben, indem wir Teilnehmer an dem digitalen Leben sind? Und mit 250.000 Followern folgt dir fast die Stadt Graz. Also was ist deine Verantwortung oder was ist unser aller Verantwortung im digitalen Fußabdruck?
Ich tue mir mit Verantwortung immer schwer, weil es sehr oft als Waffe verwendet wird, um sozusagen Leute zu wieder in ihre Position zu bringen, zu sagen, hey, brich mal besser nicht aus dem System aus. Mach das, was wir uns von dir erwarten. Ich glaube, die Verantwortung obliegt mir nicht mehr, nur weil ich auf Social Media größer bin, wie einem einfachen Nutzer. Also wenn ich keine guten Nachrichteninhalte mache, wenn ich möglicherweise sogar lüge, dann liegt es in der Verantwortung meiner Follower zu sagen, dem schaue ich nicht mehr zu. Ich für mein Wesen, für mein wirtschaftliches Vorankommen und vielleicht auch für meinen Teil in der Gesellschaft, werde natürlich das Gegenteil machen. Erstens hat das für mich Vorteile und zweitens hat das für alle Mitmenschen Vorteile, wenn ich reputabel bin, wenn ich mich der Wahrheit verpflichtet fühle, wenn ich gute Arbeit mache. Also irgendwo ist die Verantwortung dieselbe wie in der Gesellschaft, nämlich dass wir das System durch unser Mitwirken so gestalten, dass hoffentlich nicht die Lügner, Betrüger nach oben kommen, die schnelles Geld machen wollen und dann verschwinden, sondern dass wir durch gesellschaftliche Verantwortung den Menschen zum Aufstieg verhelfen, die uns alle profitieren lassen und die hoffentlich die Besten sind, um ihre Position zu erfüllen. Und da sehe ich mich genauso in der Verantwortung wie alle anderen auch. Ich glaube nicht, dass ich da eine größere Verantwortung trage.
Ja, aber der Punkt ist, glaube ich, doch der. Ich meine, jetzt bist du offensichtlich sehr, sehr erfolgreich mit dem, was du tust. Du bist extrem intelligent, schlau, hast eine relativ klare Positionierung politisch und in der Gesellschaft. Dich jetzt als... ich sage es jetzt bewusst provokant, ja, Mussolini oder Hitler des Jahres 2025. Mhm. Ja, wie gehen wir mit dem um?
Ich oder die Gesellschaft?
Wir als Gesellschaft und somit auch du, weil dass du jetzt nichts Böses im Schilde führst, ist offensichtlich. Du bist der Wahrheit verpflichtet, du möchtest objektiv berichten, du suchst dir deine Quellen heraus und beweist sie auch. Was ist, wenn das jemand eben nicht tut? Wenn jemand genau diese 250.000, 300.000 Follower missbraucht und jetzt sind ja nicht alle so schlau wie du, hören etwas, sehen etwas, glauben dir, haben die Erfahrung, dass das, was du machst, richtig ist. Du könntest ja ab morgen beginnen, Fake News zu streuen. Du könntest morgen ganz anders agieren und könntest deine 250.000 Follower ja massiv missbrauchen, digital.
Ja, und ich glaube, dann liegt es in der Hand einer hoffentlich gebildeten Bevölkerung.
Ja, das ist mein Problem.
Also du glaubst nicht, dass die Bevölkerung medial kompetent und gebildet genug ist, um sich gegen Menschen zu wehren, die die Demokratie abschaffen wollen?
ich glaube, dass da große Gefahren lauern, und das Bildungswesen und das Bildungsniveau ist ein großes Thema, wie wir wissen. Die Alphabetisierung ist ein großes Thema. Die Verknappung und die Verkürzung von Botschaften ist ein Riesenthema. Die Vereinfachung von Messages ist ein Thema. Ich hätte große Sorge, dass wir eben dieses Bildungsniveau nicht haben, um voraussetzen zu können, dass eine toxische Information oder eine gefährliche Kampagne nicht wirklich zu dem führt, was wir 1933 oder 1939 erlebt haben.
Wie können wir es deiner Meinung nach verhindern?
Ich habe noch keine Antwort. Es ist eine Frage an dich als Experten.
Du bist ein Suchender. Ich habe auch keine definitive Antwort, aber ich habe Ansätze. Also ich glaube, dass die Wahl des geringsten Übels überdacht werden muss von sehr vielen Menschen. Und ich glaube, wir dürfen uns sogar auch am Weg dahin gewisse Fehler erlauben. Referenzierend. In den Niederlanden gab es vor kurzem eine Regierung unter Beteiligung von der Partei von Geert Wilders. Er persönlich nicht. Die Regierung ist gescheitert. Als Resultat gab es einen klaren Stimmenverlust für die Partei von Geert Wilders. Und ich glaube, das ist die Wahrnehmung. Wir in Österreich haben weniger Berührungsängste mit rechts als zum Beispiel in Deutschland. Da bricht ja die helle Panik aus, wenn irgendwo in Ostdeutschland ein Ministerpräsident von der AfD droht. Und ich glaube, noch jedes Mal, wenn die FPÖ in Verantwortung war, hat sie bewiesen, dass sie es nicht kann. Insofern ist das auch gelernte Praxis. Ob das jetzt unser Vorteil ist.
Trotzdem steht sie wieder bei 40%.
Das stimmt, aber das wird sie bei Wahlen nicht holen. Auch das wissen wir.
38.
Auch das glaube ich nicht. Ich meine, dass wir können das nur von unten denken. Also wir können keinen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber keinen Lord Protector Cromwell in Österreich etablieren, der uns dann vor allem bösen Äußeren schützt, sondern wir müssen es selber lernen und vielleicht auf die harte Tour. Und wir müssen zu unserem eigenen Vorteil, also jeder Mensch, der die Schule geschmissen hat und dann in harten Stunden an der Abendschule die Matura nachholt, wird wissen, wie wichtig Bildung ist. Manche brauchen halt ein bisschen länger. Wir können Menschen oft nicht zu ihrem Glück zwingen. Wir müssen manche Erfahrungen selber machen. Wir müssen selber auf die heiße Herdplatte greifen, um es zu verstehen, dass das rot ist aus dem Grund. Ja? Und wir haben es alle tun müssen. Und ich glaube, so schwierig das auch beim Zuschauen ist, weil man selber gescheiter ist oder weil man selber besser ist oder irgendwelche Erfahrungen schon gemacht hat, man muss es zulassen. Und ich habe noch immer das Vertrauen als positiv gesinnter Mensch, dass das zum positiven Endresultat führt. Auch wenn sehr viele Indikatoren darauf hinweisen, dass vielleicht Menschen im Alter von 14 in Österreich sehr viele Qualitäten nicht bringen, die Vorgenerationen mitbrachten. Vielleicht bringen sie andere Qualitäten mit, die wir heute noch nicht messen.
An welche denkst du da?
Digitale Kompetenz. Also ich habe wirklich den Glauben daran und ich sehe das, was in WhatsApp-Gruppen meiner Mutter geteilt wird und ich sehe das, was unter jungen Menschen geteilt wird. Die checken viel mehr, als wir denken. Viel, viel mehr. Also vor 2-3 Jahren gab es diese große, es wurde damals beschrieben als hyper-masculine male, ja, irgendwie eine Art von, wie kann man das nennen? Eine Neudefinierung der hypermaskulinen Männlichkeit auf Social Media, die mit sehr traditionellen, oder traditionell ist fast zu positiv, fast sehr chauvinistischen, dominanten Themen einherging. Und das war für manche Leute total attraktiv. Im Endeffekt waren das aber alles nur Internetbetrüger, die ihre eigenen Coachingkurse verkaufen wollten und dadurch reich geworden sind. Und jetzt, 2 Jahre später, hat jeder verstanden, Andrew Tate und wie sie alle hießen, waren eigentlich alles Betrüger. Ich glaube ihnen nichts mehr. Viele mussten den Fehler selber machen, sich für die Hustlers Academy einzuschreiben und dort ein paar hundert Dollar liegen zu lassen. Aber im Endeffekt haben sie es gelernt. Diese Lernkurve sehe ich in der digitalen Nutzung älterer Generationen nicht. Die glauben KI-Videos und meinen, die sind echt. Diese Art und Weise von einfachen Fehlern sehe ich in der jüngeren Generation nicht. Also die sind digital kompetenter, definitiv nicht dort, wo wir sie haben wollen, aber ich glaube, die können schon mehr, als wir ihnen zugestehen.
Das heißt, die Zukunft ist digital und nicht mehr analog und die heutige Jugend hat größere Chancen, als wir sie ihnen im Moment zugestehen wollen.
Ein Zusatzpunkt vielleicht noch. Sie ist nicht nur digital. Ich glaube, dieses Sehnen nach einem möglicherweise starken Führer oder einer starken Ideologie stammt auch daraus, dass sehr viele junge Leute einsam sind. Also die Eintrittskarte in die gesellschaftliche Akzeptanz in Österreich, und ich war auch ein junger Typ, der damals nicht besonders populär war, nicht besonders viele Freunde hatte und vielleicht ein paar Hobbys hatte, die halt, also war ein bisschen komisch, ja, Nerds, interessiert sich da für Politik, wenn andere lieber feiern gehen. Dort irgendwie Akzeptanz zu finden für Dinge, die ein bisschen nischig sind, das ist zwar digital, aber irgendwo wollen wir dann trotzdem alle Anerkennung. Wir sind noch immer Menschen, wir sind noch immer soziale Wesen. Und dort, wo man dir Anerkennung gibt, einfach fürs Mitmachen, bei, blöd gesagt, Sekten zum Beispiel, oder bei sehr radikalen Ideologien, die ein Zuwanderungsproblem generell, also ein Problem haben, generell schon Menschen zu finden, die bei ihnen mitmachen. Da brauche ich nur am Freitagabend einmal vorbeikommen und ich werde plötzlich als Mensch akzeptiert, ohne dass ich was dafür geleistet habe. Und viele bestärkt das. Das heißt, nicht nur ist auf der digitalen Seite eine Möglichkeit da, Menschen eine Rolle zu geben, die sie in der echten Welt nicht finden, weil sie wohnen in einem kleinen Dorf und alle sind sehr gleich und du bist vielleicht sehr anders, sondern auf der anderen Seite sehnen sich Menschen trotzdem nach echten menschlichen Kontakten. Das sollten wir nicht unterschätzen. Da gibt es ein großes Potenzial, das definitiv noch unbefriedigt ist. Und deswegen glaube ich auch sehr häufig die Flucht ins Digitale.
Mit dem Blick auf die letzten 5 Jahre und deinem persönlichen Alter und deiner Position, machst du dir Sorgen um die Zukunft? Machst du dir Sorgen um die politische Landschaft
in Österreich und in Europa? Ich glaube, es liegt an uns, mit der Art und Weise, wie das Feld im Moment bereitet ist, Dinge zum Positiven zu verändern. Das kann in sehr viele Richtungen gehen im Moment. Ich sehe eine Möglichkeit für tatsächliche Veränderung. Die muss man durch eigene Tätigkeit, durch Mitmachen ins Positive verändern. Es kann wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Ich weiß, wir sind ein strukturkonservatives Land, das Ungewissheit als Unsicherheit empfindet. Aber Ungewissheit ist per se noch nichts Schlechtes. Jeder Tag ist ungewiss, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Ich könnte da auf die Hamburger Straße rausgehen und überfahren werden. Möglich. Ungewissheit ist eine Chance. Das müssen wir begreifen.
Und ich glaube, das ist auch das Stichwort, die Ungewissheit. Und das vielleicht noch als Abschluss, wie ich maturiert habe, 1990, 5 Jahre vor deiner Geburt, ist Europa und Russland oder Osteuropa und Russland zerfallen. 1989, 1990, Öffnung des Eisernen Vorhangs. Es begannen die Krisen im Nahen Osten, im Irak und in Kuwait. Eingriff der Amerikaner. Es folgte der Jugoslawienkrieg, der Kosovo-Krieg. Also wir haben uns schon mit 18, 19 Gedanken gemacht, wo sind wir gerade, was passiert da gerade, und wie wir gesehen haben, sind wir dann in eine ziemlich blühende Zukunft gegangen. Das sehe ich hier auch. Wir haben, glaube ich, multiple Krisen auf der Welt im Moment. Die Generation 18, 19, 30-Jähriger heute haben viele Chancen. Vielen Dank für dieses Gespräch und deinen Beitrag zur digitalen oder zur Digitalisierung auch der Demokratie. Und Zusammenhalt entsteht nicht alleine. Zusammenhalt entsteht unter anderem auf zusammenstärker.at. Und die nächsten Podcasts sind im Entstehen. Vielen Dank für deine Zeit und diese wertvollen Beiträge.
Ich danke.